Man sollte jetzt nicht scheuen, dumme Fragen eventuell auch zwei- oder dreimal zu stellen. Meine Erfahrung ist, dass die Kollegen sich eher freuen, dass man zeigt, ich würde es gern wirklich verstehen, aber ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden. Besser wie der leere Blick, ja, ich habe es verstanden, und dann stellt sich dann spätestens in der Auswertung raus, er hat es wohl doch nicht verstanden.
Herzlich willkommen zur 12. Folge von Meet Your Future. Wie immer ist die Sarina bei mir.
Hallo.
Und ich freue mich sehr, Dr. Ulf Gattermann begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, grüß euch zwei.
Ulf, wie alt bist du und wo arbeitest du?
Ich bin 36 Jahre und ich arbeite für die Siltronic AG.
Die Siltronic AG. Manche ZuhörerInnen könnten das schon mal gehört haben. Aber die Chance würde ich dann doch eher als gering einstufen. Wir kommen aber später drauf und fangen wie immer ganz von vorne an. Wie kamst du überhaupt zur Physik?
Direkt zur Physik bin ich als Geophysiker direkt gekommen vielleicht. Ich fange mal mit dem Abi an. Das ist die Stelle, wo wahrscheinlich alle sich überlegen, was mache ich jetzt? Da stehen natürlich theoretisch der direkte Berufseinstieg, das duale Studium oder das klassische Studium eben zur Auswahl. Ich will gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch dual studiert hätte und habe mir dann einige Studiengänge angeschaut, und ich möchte da ganz offen und ehrlich sein, da standen einige Dinge zur Auswahl. Und was klar war, war für mich, dass es Richtung Naturwissenschaften gehen soll. Ich hatte mich beworben für regenerative Energien in Freising, also auch an der FH ursprünglich mal. Ich habe mir einen Statistikplatz gesichert und unter anderem bin ich dann auf die Geowissenschaften gestoßen, die natürlich die Geologen beinhalten, die Mineralogen und die Geophysiker. Und fand es dann relativ interessant, habe mir dann auch den Studienplan angeschaut, was für Scheine man da macht oder welche ETCS man da einbringen könnte, und habe festgestellt, dass da natürlich sehr, sehr viel sehr breit gefächert ist. Das heißt, damals war tatsächlich die Entscheidung, wenn es nicht das Richtige ist, hast du Chemie, du hast Physik und du hast Mathematik einige Semester mitgenommen, und dann wäre ein Switch innerhalb des Bachelors nicht so schlimm. Und dann habe ich mich für die Geowissenschaften Richtung Geophysik entschieden. Das ging dann so, das hat sich dann lustigerweise herauskristallisiert, sage ich jetzt. Lustiger, weil ich ja jetzt Richtung Kristallzüchtung arbeite. Kleiner Insider. Und im Laufe des Studiums hat sich die Geophysik herausgearbeitet, die habe ich dann gemacht, da habe ich meinen Bachelor gemacht, hatte auch meinen Spaß und habe dann in der Geomagnetik zu Sonnenstürmen meine Bachelorarbeit geschrieben. Und aber dann festgestellt, natürlich, wenn du deinen Master machst, das war für mich dann schon klar, auf den Bachelor einen Master zu setzen, habe ich das Problem, dass der Master Richtung Seismik sehr viel am Rechner stattfinden würde und ich bin praktisch veranlagt. Und dann habe ich mich umgeschaut und festgestellt, dass ein Stockwerk weiter die Kollegen eigentlich nur auf einer anderen Skala auch sehr nah an der Physik sind. Das sind die Kristallographen. Und habe mich dann in diesen Studiengang beworben und bin zu den Geochemie und Geomaterialien, heißt der Gesamtstudiengang. Das ist auch ein Kooperationsstudiengang LMU-TU. Und habe mich dann da der Gruppe der Röntgenbeuger angeschlossen und mich Richtung Materialcharakterisierung und Kristallzüchtung entwickelt. Da habe ich dann auch einen Hiwi gemacht. Das möchte ich gleich mal vorweg vielleicht empfehlen, wer die Zeit hat und auch das Glück hat, dass er eine Hiwi-Stelle bekommen kann. Macht es. Das ist natürlich Geld ein bisschen. Das ist klar. Geld kann man auch beim Kellnern bekommen, aber als Hiwi hast du entweder Lehre, was dann auf jeden Fall hilft, was du gelehrt hast, hast du dann auch wirklich verstanden. Also es zwingt dich ein bisschen zu deinem Glück. Und die andere Art von Hiwi, der macht Labortätigkeiten. Ich habe dann beides gemacht und bin dann bei meiner Masterbetreuerin sozusagen gelandet. Da haben wir dann Keramikpulver gesintert und untersucht. Und daraus ist dann auch die Masterarbeit entstanden. Da haben wir ein Solid State Sintering, also im Grunde Oxide genommen, gepresst und zu neuen Mischkristallen in Pulverform untersucht. Masterarbeit geschrieben dann auch zu dem Thema, hat sich gut ergeben, da war viel zu holen inhaltlich. Und aus dieser Masterarbeit unter anderem, die Ergebnisse haben dann dazu beigetragen, dass man eine Promotionsstelle beantragen konnte und Forschungsgelder bekommen hat vom BMBF. Und so kam ich dann gar nicht in die Situation, dass ich mir groß Gedanken machen musste, ob ich überhaupt eine Promotionsstelle bekommen würde. Die wurde mir angeboten an der Stelle. 3 Jahre, halbe Stelle ist auch ein heißes Thema. Gibt ja solche und solche Studiengänge, und nicht unüblich waren da Stellen kleiner eins, sage ich mal. Also in dem Fall war es eine halbe Stelle. Da kommt man natürlich auch rum, das hat gepasst. Und die war auf 3 Jahre. Das heißt, wenigstens war dann nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann musste weiterschauen, sondern da war klar, du bist 3 Jahre sicher. Und die Stelle habe ich dann angenommen. Und in der Arbeit oder im Rahmen dieses Promotionsstudiums haben wir eine Züchtungsapparatur mit einem Kollegen gebaut. Ein CZ-Puller, würde der Fachmann sagen, also ein Röhrenofen, vertikalen, der gut isoliert ist an Luftatmosphäre, also Ambient Conditions, bloß eben heiß, und haben dann Oxide in der Hochtemperaturlösung aufgelöst und dann praktisch übersättigt durch Runterkühlen. Das ist wie wenn man daheim mit dem Alaunkasten seinen Kristall züchtet oder den Wasserkocher lange nicht entkalkt. Man übersättigt die Lösung und kriegt dann seinen Kristall. Der Kristall war dann eigentlich die Notwendigkeit für den Beuger, weil wir dieses Material mit Neutronenbeugung untersuchen wollten. Das waren Tieftemperatur-Multiferroika und für Neutronenbeugung braucht man einen großen Kristall. Da reichen dann keine Pulver oder Millimeter groß, sondern da darf es dann der Spielwürfel sein, Zentimeter Kantenlänge im Idealfall. Mhm. Und haben dann da Tieftemperaturmessungen dran gemacht und die komplette Legierung durcharakterisiert. Also es war eine Solid Solution und die magnetischen und elektrischen Eigenschaften bei Tieftemperatur untersucht. Und so kam es dann nach 3 Jahren zu einer kumulativen Dissertation und damit dann auch zur Promotion. Das war jetzt das Studium.
Ja, sehr gut. Da hast du uns gleich einen guten Abriss von deinem Ausbildungsweg gegeben. Ich würde allerdings nochmal gerne so ein bisschen darauf zurückkommen, weil du hast gesagt, du hast das Geowissenschaftsstudium auch angefangen, weil du so eine Art Studium Generale so ein bisschen angefangen hast. Aber war dann der Wechsel von diesem Studium auf Physik schwierig? Weil ich meine, logischerweise, wenn du viele andere Themenfelder abbildest, hast du natürlich, ich nenne es mal, Defizite in anderen Bereichen, die ein durchschnittlicher Physikstudierender abgedeckt hat. Ist dir das dann aufgefallen oder hast du gesagt, meine Fachrichtung, das hat so gut gepasst, da ging das alles gut durch?
Nee, das ist ganz klar nicht eindeutig mit einem 100%igen Physikstudium zu vergleichen gewesen. Gemerkt habe ich das an 2 Stellen schmerzlich. Wir haben jetzt keine Jahreszahlen genannt. Den Bachelor habe ich 4 Jahre gebraucht, typisch wären 3 Jahre. Mhm. Gemerkt habe ich das im vorletzten Semester in der theoretischen Mechanik. Obwohl es was sehr Anschauliches eigentlich ist, ist das schwierig gewesen. Mhm. Und da habe ich mir dann auch einen Zweitversuch eingehandelt. Und wenn das dann jährlich angeboten wird, dann arbeitet man ein Jahr lang halt mal mehr und wartet auf den nächsten Versuch. Und in der Mathematik merkt man es natürlich auch. Also wir haben da Mathematik, waren das 4 Vorlesungen insgesamt, was jetzt für einen normalen Studierenden sehr viel ist. Aber der Hardcore-Mathematiker oder Physiker, der sitzt da tiefer drinnen. Und gerade in den theoretischen Teilen, also in den Nachweisen, ob irgendwie ein Raum abgeschlossen ist. Also ich habe das jetzt alles gesund verdrängt, aber das sind dann schon so Dinge. Und wenn man dann noch praktisch veranlagt ist und sagt, man möchte einen Master genau deswegen wechseln, dann war das die Hürde eigentlich oder die Schallmauer zum Bachelor hin, sage ich mal, dass man das irgendwie noch runterzieht und macht. Und alles andere war nicht so schlimm, weil es Spaß gemacht hat zum Großteil. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Dann nimmt man mehr aus der Vorlesung mit und lernt auch relativ gerne drauf.
Und du hattest auch schon erzählt, dass du die Doktorzeit direkt angeschlossen hast an die Masterzeit. Da bist du in München geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Das ist richtig, genau. Das war eigentlich relativ lustig. Also von den Außenstehenden war es lustig. Ich habe abgegeben. 3 Tage später ging dann das Promotionsstudium los. Am gleichen Stuhl und dem gleichen Tisch. Mit dem gleichen Rechner. Also das war schon direkt weiter.
Genau, du hast jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben, dass sich das bei dir sehr, ich sage mal, natürlich entwickelt hat, dein Werdegang bis zur Promotion. Wie kam es dann zu dieser Abzweigung in die Wirtschaft genau?
Also das eine war mir war klar, dass Uni dann irgendwann genug ist. Ich bin noch kein G8er, ich bin G9er. Das heißt, du hast da schon mal wirklich 13 Jahre Schule gehabt. Damals gab es noch kurz ein Zivi und dann gab es eben diese 9 Jahre Uni. Und dann war es dann irgendwann mal genug, mich hat es da schon rausgezogen. Das Geld ist natürlich interessant, ist ein wichtiges Thema, aber als Postdoc verdient man jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht unbedingt. Aber die Sicherheit fehlt und das hat mich auf jeden Fall an den deutschen Unis eher, hätte mich weggedrückt, abgesehen davon, dass mir Uni einfach auch mal gereicht hat und ich was anderes sehen wollte. Die Jobsicherheit, was ich so bei den Kollegen, den Postdocs gesehen habe, das war eine Situation, in die ich mich nicht begeben wollte.
Du hattest gesagt, dich hat es auch so ein bisschen rausgezogen aus der Wissenschaft. Du wolltest mal auch was anderes sehen. Du warst aber auch sozusagen eine lange Zeit am gleichen Ort. Warum hast du nicht gesagt, ich will was anderes sehen, ich wechsle einfach mal den Ort der Uni? Du hättest ja auch nach der Master oder nach deinem Diplom sagen können, ich gehe zu den Doktor woanders hin.
Natürlich, das wäre zur Option gestanden. Es hat mich nicht rausgezogen. Ich habe das oft gesehen. Viele haben Work and Travel gemacht, auch damals nach dem Abi. Und das hätte mich schon auch interessiert, aber ich wollte fertig werden. Irgendwie war da schon der Drang, voranzukommen. Da hast du 13 Jahre Schule, dann hast du da die 9 Jahre insgesamt Uni. Und dann wollte ich nicht noch ein Semester. Und wenn das dann jährlich angeboten wird, wollte ich nicht noch ein Jahr reinsetzen. Dann habe ich gefühlt damals ein Jahr verloren im Bachelor. Kein Mensch fragt mehr nach, ob du jetzt ein Jahr älter oder jünger bist bei der Einstellung. Aber der Drive war da, es lief gut und dann habe ich es durchgezogen im Grunde. Soll jetzt im Umkehrschluss nicht heißen, dass ich das schlecht finde. Ich habe persönlich auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst hätte. Aber ich glaube, es wäre eine tolle Erfahrung gewesen. Ja, das stimmt schon.
Schließt sich gleich meine nächste Frage an. Würdest du dann sagen, ein Auslandssemester würdest du, wenn du dich heute nochmal entscheiden dürftest, anstreben?
Vielleicht ja, weil ich jetzt eher die Ruhe habe. Das war damals schon eher der Drang, fertig zu werden. Und wenn man mal gesehen hat, das ist nicht so schlimm, ob du da jetzt ein Jahr früher oder später auf den Arbeitsmarkt kommst. Da kommt keiner und sagt, oh, du hast da ein Jahr länger gebraucht. Ja. Da würde ich mich jetzt nicht so entmutigen lassen. Und wenn's einem liegt und man Interesse hat natürlich. Also das ist klar. Soll ja auch ein schönes Semester werden.
Du hast dann dich entschlossen, Wissenschaft AD, bist dann sozusagen in eine neue Welt gestartet. Wie hast du dann dich da orientiert? Wie hast du deine Stelle gefunden?
Die Siltronic hatte damals ein Graduate-Programm, ähnlich einem Trainee-Programm ausgeschrieben und ich habe das empfohlen bekommen. Das war damals ungefähr Ende August war die Arbeit zusammengeschrieben und ausgeschrieben war die Stelle allerdings bereits im Februar. Und dann war das so, dass ich mir damals gedacht habe, oh, die nehmen dich doch nicht für voll, wenn du dich im Februar bewirbst und sagst, ich kann aber erst im Herbst. Dann hat sich das Bewerbungsverfahren einfach ein bisschen gezogen, weil die waren mehrere Stellen ausgeschrieben und das Bewerbungsverfahren ging über 3 Runden. Also das war schon eher was Langwierigeres. Und dann habe ich die Zusage bekommen und das war kein Problem. Dementsprechend über eine Empfehlung. Ich wurde von einem Professor aufmerksam gemacht auf die Stelle, auf dieses Programm. Die Firma hatte einen sehr guten Ruf bei uns am Institut. Hat es natürlich immer noch. Und dann habe ich mich beworben und mir gedacht, ja, okay, so oft schreiben die jetzt auch nicht aus. Damals zumindest. Und dann habe ich mich beworben und habe nach 3 Runden die Stelle bekommen für einen Graduate. Und das war auch damals, hat mich das auch lange beschäftigt über die Promotion. Was machst du danach? Und ich habe dann auch auf mehreren Plattformen mir damals schon Profile angelegt. Unter anderem Xing, LinkedIn und ich weiß nicht mehr was. Und habe das nur zum Ernten genommen. Ich habe dann über 2 Jahre eine Liste erstellt an Arbeitgebern über Orte, die deutsch- oder englischsprachig sind. Und mir die Liste sogar nach Prio geordnet, gerankt. Wo bewirbst du dich, wenn es dann soweit ist? Also mir war sehr bald klar, dass ich da rausgehe aus der Uni. Und dann war die Liste obsolet. Also ja, kann man machen.
Du bist dann von der Wissenschaft in die Wirtschaft gegangen. Du musstest dich aber nochmal neu bewerben. Wie ist das abgelaufen mit der Bewerbung und wo, würdest du sagen, liegen da die Schwierigkeiten?
Man schreibt ganz klassisch natürlich seine Bewerbung, schickt die ab und ich war dann auch neugierig und nervös und dann ist man im Zwiespalt gewesen, wann rufe ich an, dass es noch nicht unhöflich ist, also ein bisschen abwarten, aber auch nicht desinteressiert ist, weil er sich nach 10 Wochen erst meldet oder gar nicht meldet. Und das ist aber auch die größte Hürde ist im Grunde diese Bewerbung gewesen, die schriftliche danach, wenn du eingeladen wirst. Also ich hatte Glück, ich wurde eingeladen. Ich glaube, die Antwort kam nach 6 Wochen. Also das war dann schon der Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, jetzt musst du mal nachhaken. Dann wurde ich eingeladen und ab da ist es so, dass zumindest in den Bewerbungsgesprächen bei der Siltronic ganz weit im Vordergrund auch stand, ob die Person die Soft Skills und die Person so passt. Und auch, ob die Firma dem Bewerber so passt. Man ist ja eigentlich, das nimmt man als Bewerber nicht so wahr, man bewirbt ja gegenseitig sich. Der Bewerber, also der Student oder der Doktorand oder wer auch immer, der zukünftige Arbeitnehmer, bewirbt sich, um die Stelle zu bekommen und möchte gefallen. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass die Firma ja zu einem passen muss. Und da war das Wichtigste, einfach offen und ehrlich miteinander umzugehen und sich dann auch die Firma, soweit man eben zu dem Zeitpunkt darf, anzuschauen oder anzuhören, ob das zu einem passt. Das bringt gar nichts, sich da groß zu verstellen. Man schreibt dann den super perfekten Lebenslauf, dann kommt man hin und liest irgendwie nach. Die Krawatte muss so und so aussehen und ja, aufpassen, dass der Gürtel zu den Schuhen passt. So Tipps. Klar, sollte man sich über die Firma davor informieren. Das, glaube ich, ist mehr als logisch und klar. Und man sollte sich dann vor und nach dem ersten Gespräch auch Gedanken machen, ob die Firma dann auch zu einem passt. Weil man da ja dann auch wirklich seine ganze Arbeitswoche drin verbringt. Und das ist so mein Tipp. Also sucht euch den Job auch ein bisschen aus, weil er euch auch gefallen muss.
Du hast ja dann schon so ein bisschen beschrieben, dass du dich im Prinzip schon beworben hattest, wo du noch gar nicht so fertig warst. Hattest du denn, als du dich beworben hast, zumindest schon mal so absehen können, okay, das Ende ist in Sicht, oder hast du das eher so genommen nach dem Motto, okay, ich brauche ein Ende in Sicht, also bewerbe ich mich jetzt mal und setze mir selbst eine Deadline?
Für mich war das Ende eigentlich ziemlich bald in Sicht, und zwar mit Beginn der Stelle, weil die Finanzierung über 3 Jahre geht.
Ah, okay.
Und wo das Geld dann zu Ende ist, viel länger kann das dann auch nicht gehen. Also es kann natürlich länger gehen, aber dann wird es besonders steinig. Und es war ein netter Tracker nebenbei, wenn du kumuliert Paper schreibst. Ja, dann gibt es so eine Faustregel, wie viel Paper brauchst du, dann schreibst du zusammen. Und dann zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, 3. Und die 4. Sache war in der Mache. Und dann war klar, okay, das wären jetzt ein paar Monate. Das wird wenig Schlaf und viel Kaffee und viel Schreiben. Aber das ist machbar und absehbar. Und dann war das für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Gott, jetzt muss ich dringend fertig werden. Das war davor klar. Das Geld ist zu Ende, du solltest jetzt dann auch fertig werden.
Das hast du schon gesagt, Siltronic hat bei euch immer noch einen guten Ruf. Kannst du uns mal in kurzen, einfachen Worten sagen, was macht Siltronic überhaupt und warum haben die überhaupt einen guten Ruf?
Sie haben natürlich einen guten Ruf, weil sie toll sind. Das muss ich jetzt sagen. Nee, Spaß beiseite, darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Die Siltronic stellt aus Polysilizium, also aus dem Element Silizium, in reinster Form, schmilzt sie auf, stellt über 2 verschiedene Züchtungsverfahren, das Tschochalski-Verfahren oder Float Zone, stellt Ingots her, also Kristalle, zylinderförmige Kristalle, verschiedene Durchmesser. Die werden dann mechanisch bearbeitet und am Schluss kommt eine polierte, super glatte, perfekte Siliziumscheibe raus, ein Einkristall ohne Versetzungen. Und das ist dann das Substrat, auf dem ein Chiphersteller weiterarbeiten kann. Also vom Polysilizium hin zum verpackten, hochreinen, partikelfreien Wafer. Das macht die Siltronic. Klingt einfach, ist es aber in der Güte gar nicht. Genau. Guter Ruf war die 2. Frage. Wir haben 2 Kollegen gehabt, 2 Senior-Kollegen habe ich, die waren davor schon an der Firma und haben das nur weiterempfehlen können, weil die Arbeitsbedingungen sehr gut sind, der Umgang miteinander ist sehr gut. Die Siltronic hat zwar eine klare, aber flache Hierarchie. Die Siltronic hat eine sehr angenehme Größe mit ungefähr 4000 Mitarbeitern, in der man sehr viele Leute an seinem Standort natürlich noch kennt, sowohl vertikal als auch horizontal in der Hierarchie, und hat ein sehr offenes, angenehmes Mindset für ein so großes Unternehmen. So habe ich das auch empfunden, also so habe ich das wiedergegeben bekommen und auch empfunden. Das sind sehr angenehme Arbeitsbedingungen und dementsprechend hat die Werbung dann funktioniert und ich habe mich da beworben auf eine Stelle.
Das klingt doch schon mal super. Magst du uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dein Einstieg verlief halt in der Firma? Du hattest ja schon das Graduate-Programm angesprochen, wie das so ablief.
Mhm. So eingestellt, vertragstechnisch bin ich als Prozessentwickler. Und das Graduate-Programm ging über 18 Monate und fußt eigentlich darauf, dass man in einem Schwung von 5, 6, 9 Kollegen im gleichen Alter eingestellt wird. Das waren alles Absolventen mit und ohne Promotion. Ist auch noch ein interessanter Punkt. Und das hat dann schon mal den ersten Vorteil, dass man da sehr gut vernetzt ist gleich, weil die anderen Kollegen in anderen Abteilungen sind. Das heißt, man hat gleich mal so ein Startpaket an Kollegen, die natürlich die gleichen Sorgen und Probleme haben. Die sind auch frisch hergezogen. Man kennt also gleich mal 5 gleichaltrige Personen und man hat dann firmentechnisch einen Heimathafen. Bei mir war das die Kristallzüchtung. In dem Heimathafen wird man auch wirklich ordentlich eingearbeitet und verbringt den Großteil seiner Zeit, hat aber dann die Möglichkeit, immer wieder noch Abteilungen zu sehen nach Rücksprache. Das ist nicht strikt durchgeplant, das ist nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten und nach eigenem Interesse, was zu einem passt, was einen interessieren würde und natürlich mit HR zusammen. Und so kann man dann mehrere Abteilungen nebenbei, wird man freigestellt und ist dann zum Beispiel 2 Monate, ich war in der Epitaxie, also das andere Ende, vorne der Kristall, hinten nochmal die Epi-Schicht drauf, habe ich mir 2 Monate die Epitaxie zum Beispiel anschauen können. On the top kommen dann noch Schulungen, also nicht nur die Standardschulung, was jetzt Sicherheitsschuhe und natürlich IP-Recht angeht, sondern auch Schulungen, was Kommunikation angeht. Ich habe mein Green Belt, mein Six Sigma Green Belt damals gemacht. Und
was ist der Green Belt? Kannst du das kurz erklären?
Das ist im Grunde ein Statistikkurs. Also der ordentliche Umgang mit Daten. Das ist was, wenn man promoviert, dann macht man ein paar Datenpunkte und die sind unglaublich gut überlegt, unglaublich ausgebeutet. Du hast da deine 15 Datenpunkte, die hast du einige Jahre und dann hast du da so ein schematisches Phasendiagramm entworfen und mit Fehlerbalken und weiß nicht, 5 verschiedenen Techniken gemessen. und super toll ausgearbeitet. Aber mit 5 Datenpunkten oder 15 oder 50, das ist ein bisschen schwierig, da jetzt ordentliche Statistik zu betreiben eventuell. Und in so einer Firma laufen Prozessdaten an, da ist man dann eher im Bereich von mehreren Millionen Zeilen mal 200 Spalten. Und das ist dann was, das ist dann nicht so intuitiv schnell mal ausgewertet. Und wie man da korrekt und strukturiert rangeht, das lernt man in so einem Greenbelt zum Beispiel. Kann man auch nur empfehlen, wenn man das nebenbei mal machen kann. So einen Kurs Umgang mit großen Datenmengen, das wird sicherlich nicht weniger werden in Zukunft. Und da liegt extrem viel begraben drin. Das ist sehr empfehlenswert, wenn man das irgendwie mitnehmen kann.
Jetzt habe ich aber, du hast deinen Heimathafen, guckst in diese anderen Abteilungen rein. Wäre es dann theoretisch möglich, dass du sagst, ich finde das da so schön, ich will die Abteilung wechseln? Oder ist das nur so gedacht, dass du kennenlernst, wie die anderen auch arbeiten, um eine bessere Vernetzung herzustellen?
Also eingesetzt war man auf einer fixen Stelle erstmal. Die Stelle wurde neu geschaffen, was aber nicht heißt, dass man nicht wechseln kann. Also das war sicherlich nicht ausgeschlossen. Natürlich in Rücksprache und im Interesse aller. Das ist klar. Also man hat jetzt nicht die Wahlfreiheit und sagt, so, jetzt ist rum und ich werde jetzt mache jetzt nur noch EP, weil das finde ich viel toller. Aber man war jetzt nicht so im Tagesgeschäft massiv eingebunden, dass das ein No-Go gewesen wäre. Bin auch nicht mehr beim CZ, also bei der Kristallzüchtung mittlerweile. Also der Werdegang ging dann noch ein bisschen weiter über ein Projekt in Operations in Zusammenarbeit mit der Technologie. Hat sich für mich gezeigt, dass ich zurück in die Technologie gehe, aber habe dann gewechselt in die Linie sozusagen, also hinterm Kristall. Der Teil, der sägt und poliert und epitaxiert, da bin ich jetzt in der Gruppe, die Technologieprojekte verfolgt. Mhm. Innerhalb dieser Linie. Also man kann dann schon sich weiterentwickeln.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass du jetzt was anderes natürlich machst. Magst du ein bisschen mehr beschreiben, wie so dein Arbeitsalltag in deiner jetzigen Rolle aussieht?
Natürlich. Ich stelle es mal in Kontrast zum ersten Job. Der erste Job in der Kristallzüchtung als reiner Prozessentwickler, da war Anlagenverantwortlichkeit dabei. Das heißt, du hast tatsächlich eine Morgenroutine. Die Anlagen laufen 24 Stunden, 7 Tage durch. Und wenn man bei so hohen Temperaturen so große Mengen an chemisch aggressiver Schmelze, also im Unterdruck zumindest hält, dann gehen gern Teile kaputt, es dampft was aus und naja, das ist dann Troubleshooting, ganz viel natürlich. Du hast deine Morgenrunde mit den Kollegen vor Ort, den Kollegen von Operations, die Anlage auch fahren, und machst Troubleshooting. Also das kann sein, dass ein Teil kaputt ist und du begutachtest es, das kriegst du natürlich alles beigebracht. Es kann sein, dass irgendwas komisch gelaufen ist und die Kollegen brauchen natürlich eine Entscheidung, was machen wir jetzt? Und dann ist deine Aufgabe, zurück ins Büro und die Daten wälzen. Was ist denn die letzten 24 Stunden passiert und wie reagieren wir darauf? Das ist der eine Teil. Und dann entwickelst du deinen Prozess, den du betreust, natürlich weiter. Das war der Prozessentwickler, der klassische. Und im Projektmanagement jetzt, da sitzt man eigentlich zwischen den Stühlen. Man sitzt bei den Prozessentwicklern und schaut, wie geht es denn da weiter. Es ist ganz schwierig, dann auch mal vom Fach loszulassen, weil man kann nicht mehr alles dann in der Tiefe verfolgen. Und man fasst zusammen, kondensiert ein bisschen und gibt es dann auch nach oben weiter. Also an einen Vorgesetzten zum Beispiel. Und verfolgt Projektpläne. Also man schmiedet Projektpläne erstmal und dann verfolgt man die natürlich auch. Und macht einen Abgleich Ist-Zustand und Soll in die Richtung. Ganz viel Meetings sind es dann natürlich auch. Auch Datenauswertung nebenbei. Wenn es mal irgendwo klemmt, versucht man zu unterstützen. Also was der größte Unterschied ist, ist jetzt momentan, dass ich keinen festen Prozess mehr habe. Und dass ich jetzt nicht mehr in der Morgenrunde operativ jetzt dabei bin zum Beispiel, sondern definitiv eher in der Runde zusammen mit den Entwicklern dann und Problemlösungen suche. So viel Daily Business ist es dann nicht mehr.
Du hast jetzt schon erzählt von vielen Fähigkeiten, die du noch beigebracht bekommen hast, beziehungsweise die du wahrscheinlich auch on the fly gelernt hast. Wie steil würdest du sagen, ist da die Lernkurve und wann setzt irgendwann der Punkt ein, wo man das Gefühl hat, so jetzt kann ich auch, was ich tue und bin nicht mehr die ganze Zeit überfordert?
Die Lernkurve ist sehr steil. Das ist jetzt die Frage, wie misst man Lernkurve? Ich würde sagen, das erste Jahr, das war ähnlich anstrengend wie Mitte, Ende der Promotion. Mhm. Vielleicht ist das ein Maßstab, den man herziehen kann. Und dann hat man die ersten Tage, an denen man voll autonom, ohne ständig wen anzurufen, mal arbeiten kann. So war das bei mir. Gibt sicherlich Kollegen, da geht es schneller oder auch langsamer, das weiß ich nicht. Aber nach einem Jahr war man dann so weit eingearbeitet, dass man selbstständig arbeiten kann mit relativ wenig Rückfragen auch. Und dass das dann auch Sinn gemacht hat, was man da rausbekommt. Und dann pendelt sich das irgendwann ein auf die Steigung, die wahrscheinlich personenbezogen anders sein kann. und schwingt ein wenig drum. Du hast dann Wochen und Monate, wo du sagst, ja, ich glaube, ich hätte jetzt verstanden, was ich mache. Und das hat man sicherlich auch. Und dann gibt es wieder so Aha-Momente, wo man feststellt, ah, da ist wohl noch deutlich mehr dahinter. Das heißt, du bist da irgendwie so auf einer relativ steilen Geraden, die dann immer wieder so ein bisschen schwingt und eine fixe Steigung einnimmt, weil ja auch immer was Neues dazu kommt. Also wir entwickeln uns sehr weiter. Also du wirst nicht irgendwann asymptotisch an einem Punkt ankommen und dann gibt es kein Lernen mehr oder du lernst nur noch so viel, du vergisst, sondern es fällt immer neues Wissen an mit der Weiterentwicklung. Und dementsprechend ist das eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut, weil den Job wird man vielleicht bis zur Rente machen oder in dem Bereich bleibt man da und das hält das Hirn sicherlich ja, frisch und fit. Also man ist dann nach so einem Tag ähnlich müde, wie man körperlich gearbeitet hätte, schwer. Gerade am Anfang.
Da schließt sich natürlich vielleicht direkt auch die Frage an, welche Fähigkeiten, würdest du sagen, bräuchte man denn jetzt in deinem Job? Oder welche sollte man vielleicht auf jeden Fall mitbringen?
Ausdauer. Aber im positiven Sinne, Ausdauer kommt, wenn der Job Spaß macht. Dann sollte man kommunikativ sein. Also man sollte jetzt nicht scheuen, dumme Fragen eventuell auch zwei- oder dreimal zu stellen. Meine Erfahrung ist, dass die Kollegen sich eher freuen, dass man zeigt, ich würde es gerne wirklich verstehen, aber ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden. Besser wie der leere Blick, ja, ich habe es verstanden und dann stellt sich dann spätestens in der Auswertung raus, er hat es wohl doch nicht verstanden. Strukturiert wäre auch wichtig. Es ist wichtig, die richtigen Dinge zu bearbeiten und nicht unbedingt die Dinge, die Spaß machen und auch gut sind. Es gibt viele Sachen, die sind interessant und die bringen einen definitiv weiter, aber der Tag hat halt eben nur x Stunden. Und die sollten möglichst effektiv eingesetzt werden. Das auf jeden Fall. Und vielleicht auch eben ein bisschen Hartnäckigkeit, was Richtung Ausdauer geht.
Du hast es schon gesagt, Hartnäckigkeit, Ausdauer. Hattest du in deinem ganzen Studien- und Arbeitsleben irgendwann den Punkt oder eine Hürde, wo du gesagt hast, boah, also das ist mir besonders schwer gefallen. Und wie bist du dann, wenn du die hattest, damit umgegangen?
So zweimal im Jahr zur Prüfungszeit ungefähr gab es dieses Gefühl. Wenn man dann irgendwas, ich glaube, das Highlight waren mal ein Semester. Ich will jetzt nicht übertreiben, ich glaube, es waren 11 oder 12 Prüfungen theoretisch angesetzt. Wobei das verschiedene schwere Prüfungen waren, das ist klar. Und das ist dann so eine Welle, die dann auf dich zurollt. Und naturgemäß, manche Fächer fängt man früher an, weil sie einen interessieren. Und manche fängt man halt an, 2 Tage nachdem man hätte anfangen sollen, weil man die bestehen muss. Und das war also halbjährlich gab es die Welle. Die Promotion war schon nochmal so eine Nummer, wo man schon verzweifeln kann immer wieder. Mhm. Also ich hatte da Momente, gerade im praktischen Bereich, wenn man in so einem selbstgebauten Apparat versucht, was zu züchten, das noch keiner gezüchtet hat und man hat auch eigentlich keine Messeinrichtung drin und ist dann irgendwie bei Versuch 14 und das reißt halt wieder irgendwas ab, dann ist das schon so ein Ding, da muss man einfach Autopilot einschalten und einfach weitermachen manchmal, weil Flucht nach vorne dann die einzige Lösung ist. Also so Momente gab es im Studium sicherlich schon, ja. Und in der Einarbeitungsphase auch. Wenn man in einem Meeting hockt und dann sind in so einer Firma sind oft sehr viele Abkürzungen üblich und dann kommt man sich vor, ich sitze doch eigentlich jetzt doch noch in Deutschland und trotzdem habe ich jetzt nichts verstanden, fast keinen zusammenhängenden Satz verstanden, weil so viel Neues vom Fach ist. Man ist promoviert, man hat in den Naturwissenschaften sehr, sehr viel Ahnung und ist vielleicht sogar noch ein paar Sachen geübt, die man so in der Praxis dann gar nicht mehr so verwendet. Aber du hast dann trotzdem relativ wenig Ahnung von dem, was in so einem spezifischen, speziellen Umfeld abläuft. Es sind einfach nochmal Lehrjahre auf jeden Fall, ja.
Vielleicht jetzt genau zu diesem Beispiel, was du gebracht hast. Man sitzt in einem Meeting, versteht vielleicht nicht alles, gerade als Neuling. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das dann vielleicht ansprechen sollte oder lieber nicht ansprechen? Wie geht man damit denn um?
Unbedingt ansprechen, das ist ganz normal. Und ich habe dann angefangen, mir eine Liste zu schreiben und wenn dann 10 Fragen zusammen waren, dann habe ich mir den geschnappt, der am langsamsten war. Und die Fragen gestellt. Und das würde ich auch immer noch so machen und mache das auch so, wenn ich was nicht verstehe. Nicht im Meeting natürlich, das ist klar, das unterbricht den Fluss, aber ja, dann stellst du die Frage halt später einem Kollegen, der sich in aller Regel auch immer die Zeit nimmt. Auch wenn er eigentlich im Stress ist, die nehmen sich dann schon die Zeit und unterweisen einen da in den hohen Künsten der Kristallzüchtung.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, es sind immer wieder auch Lehrjahre. Du warst ja aber in deinem Studium schon relativ nah an diesem Bereich dran. Wie wichtig würdest du sagen, ist es, dass das Studium sozusagen thematisch jetzt in deinem Fall zu dem Aufgabenbereich auch passt? Oder sagst du, wenn das so grob in die Richtung geht, dann ist es auch okay, man lernt so viel im Betrieb selbst. Da ist es der Unterschied nicht.
Ja, also es ist auf gar keinen Fall ein Muss. Es ist natürlich nett, wenn man dann schon was von dieser Kristallzüchtung gehört hat. Aber ganz viel auch aus dem Fachbereich ist dann wieder doch anders. Ich würde sagen, das ist kein No-Go. Natürlich wirst du jetzt keinen Juristen auf eine Prozessentwicklerstelle setzen, der dann Kristalle züchten soll. Du wirst aber auch keinen, naja gut, beim Physiker, wenn der dann Richtung Patent geht, kann das sein. Aber du wirst einen Physiker jetzt unwahrscheinlich selten irgendwo mit einem Skalpell im OP-Saal treffen. Also die Richtung ist wichtig, das Denkkonzept ist wichtig und die Grundlagen sind auch wichtig, aber es ist nicht so schlimm. Also wir haben da auch Ingenieure, Elektroingenieure, wir haben Verfahrenstechniker, ein Kollege, der jetzt in Rente ist, der ursprünglich war der Biophysiker und ist dann Kristallzüchter geworden. Also wir haben da ganz viel in der Richtung irgendwo Naturwissenschaften. Leute, die datenaffin sind, sind uns sehr wichtig, weil Daten ganz großer Schatz sind. Das ist nicht so das Ausschlusskriterium, dass man, wenn man zur Kristallzüchtung muss, Kristalle züchten kann. Das lernt man dann vor Ort.
Jetzt hattest du schon gesagt, datenaffin, da habe ich direkt eine Rückfrage. Ist es dann auch wichtig, dass man sozusagen so Programmierkenntnisse im Sinne von Datenverarbeitung mitbringt? Oder sagst du, das Verständnis von Daten, das bringen die meisten Physikerinnen und Physiker sowieso mit und das Programmieren, das lernt man dann auch noch?
Man muss es nicht können, es ist aber praktisch. Wenn es vonnöten ist, es ist so, dass alle eigentlich in ihren Gruppen irgendwo Ansprechpartner haben, die sich da auch reingeschossen haben, weil sie gesagt haben, ihnen taugt das richtig, ihnen gefällt das. Und es ist nicht so, dass im Team jeder unglaublich gut Abfragen schreiben kann oder richtig programmieren kann. Wir haben auch eine eigene Abteilung, die sowas macht eben. Aber man sollte jetzt schon mit Auswertungen was anfangen können. Und sonst lernt man es vor Ort, aber ein Boxplot sollte jetzt nicht ganz neu sein. Eine Fehlerdiskussion findet jetzt in dem klassischen Sinn nicht statt, dass man das an der Tafel macht, aber man sollte mit einem Sigma schon was anfangen können oder eine Mittelwert, eine Median, solche Sachen. Das ist auf jeden Fall schon ratsam, dass man das versteht, aber man wertet das ja dann auch nicht mehr von Hand aus. Das macht natürlich das Programm. Man sollte verstanden haben, was das Programm macht und welche Grundvoraussetzungen das Programm dafür annimmt und sonst macht man einen Greenbelt.
Ja, verstehe. Und jetzt haben wir schon viel über Fähigkeiten gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du dir aneignen würdest, wenn du zurück in der Zeit reisen könntest und dann wieder im Studium wärst?
Ja, wie gesagt, also den Greenbelt, der war sehr hilfreich und den würde ich, wenn er die Uni anbietet, empfehlen, sowas in der Richtung. Ob es jetzt Greenbelt heißt oder wie auch immer, aber irgendwie eine Vorlesung oder einen Kurs Richtung saubere Datenauswertung. Sprachen ist immer so ein Thema. Also Englisch ist klar. Also ohne Englisch geht gar nichts mehr. Das ist gerade, wenn man ein Konzern ist, der verschiedene Standorte hat weltweit, dann brauchst du Englisch. Und dann ist es Geschmackssache. Natürlich wäre Chinesisch nett oder Koreanisch wäre auch nett. Ich würde es aber im Nachhinein nicht machen, aus dem einfachen Grund, da ich schon ausgelastet genug war damals. Und wünscht dir was, wenn wir hätten, dann wäre es vielleicht eine Sprache. Aber wünscht dir was war halt nicht, weil ich einfach geschaut habe, dass ich auch mit dem Inhalt fertig werde, der dir eh schon geboten wird. Darum finde ich es nicht schlimm, wenn man sich das jetzt eventuell nicht aneignen kann während dem Studium.
Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen, ich sage mal, nehmen nochmal so einen größeren Blick einfach auf deinen jetzigen Arbeitsbereich. Wie familienfreundlich ist denn also das, was du jetzt machst und oder der Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber ist sehr familienfreundlich, also das ist auch ganz klar eine Grundsäule bei uns, dass wir da miteinander arbeiten. Wenn da mal jemand ausfällt, dafür ist ein Team da, dass man im Team arbeitet. Wie vorhin schon erwähnt, die Hierarchie ist relativ flach. Was nicht zu verwechseln ist, dass es keine Hierarchie gibt, aber man hat einen sehr offenen Umgang. Wir haben ganz normal Kollegen, die, was heutzutage Standard ist, natürlich ihre Elternzeit nehmen. Also da sagt dann auch keiner was. Das ist alles in Ordnung. Mir wäre jetzt nichts aufgefallen, wo man irgendwie benachteiligt wird oder sowas. Also ganz im Gegenteil. Man unterstützt die Leute, wo man nur kann. Wir haben auch einen Gesundheitsdienst im Werk gesamt. Also die Siltronic ist auf einem Gelände mit verschiedenen Unternehmen dieser Größe. Also man wird da auch wirklich unterstützt. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir Impfangebote bekommen über die Arbeitszeit, dass man da praktisch in der Arbeitszeit wirklich zum Gesundheitsdienst gehen kann und sich seine Impfung holen. Also sehr familienfreundlich, würde ich sagen, ja.
Das hört sich sehr gut an. Und wie immer ist die zweite Information über den Beruf, wie gut verdient man denn da? Kannst du uns da einen Eindruck geben?
Ja, natürlich. Das ist eine wichtige Information, das ist klar. Gibt es jetzt nicht in Form einer Zahl von mir, das ist leider auch klar. Die Siltronic orientiert sich da nach dem Tarifvertrag. Das heißt, genereller Tipp für die Studierenden vielleicht, liest man auch auf verschiedenen Plattformen natürlich. Unternehmensgröße ist wichtig, Bundesland ist nicht unwichtig und Branche ist nicht unwichtig. Und gerade die großen Unternehmen orientieren sich immer sehr stark auch an Tarifverträgen und die sind öffentlich zugänglich. Da schaut man dann ins Tabellenwerk und kann dann sich schon eine Hausnummer abholen, was da wohl üblich ist in der Gegend. Und dann weich beschrieben, mir geht's gut. Also ich kann sehr gut davon leben und bin auch zufrieden.
Sehr gut. Das ist natürlich eine sehr positive Botschaft. Wenn wir jetzt nochmal auf deinen gesamten Weg zurückgucken, würdest du sagen, eine Promotion ist notwendig für das, was du jetzt machst? Du hattest schon gesagt, in deinem Graduate-Programm waren auch Personen ohne Promotion. Aber wenn du das so im Ganzen betrachtest, würdest du sagen, würde auch ohne Promotion gehen bei dir jetzt?
Also definitiv ja, es geht. Ich empfinde es nicht als Showstopper, wenn man jetzt keine hätte. Es ist aber schon so, dass natürlich die Dichte der Promovierten im Organigramm jetzt nicht homogen verteilt ist. Das ist auch klar. Aber ich würde das jetzt nicht kausal ansetzen, sondern gehe eher davon aus, dass Leute, die eben promovieren, oftmals Eigenschaften mitbringen, die dann auch zu sowas führen, dass man vielleicht befördert wird oder eine höhere Stelle innehaben kann, weil man da andere Fähigkeiten eben, die gleichen Fähigkeiten führen zur Promotion wie auch zu dieser Stelle dann irgendwann. Die Promotion ist aber für den Arbeitgeber, glaube ich, ich bin jetzt nicht bei HR, aber logisch ist, wer eine Promotion abgeschlossen hat, hat in der Regel, in der Naturwissenschaft zumindest, mindestens 3 Jahre an einem Thema hart gearbeitet, intensiv und tief, offensichtlich auch gut, sonst hätte er diesen Titel nicht erhalten. Es ist eine Feuerprobe, wie ein kleines Projekt. Das heißt, da kommt dann eigentlich ein großes Projekt. Da kommt dann jemand vorbei, der schon praktisch Berufserfahrung hat und sich bewiesen hat, in widrigsten Umständen zu performen. Und also wenn ich jetzt an die Unis denke zum Teil. Und das ist natürlich auch was wert. Also einfach, das ist ein Zeichen vielleicht vom Charakter oder von der Person per se. Drum, es ist auf gar keinen Fall schlimm, wenn man es nicht hat, aber man hat halt dann praktisch 3 Jahre weniger Berufserfahrung und muss sich halt dann anderweitig vielleicht vor Ort erstmal, ja, ein Projekt oder sowas, das ist dann eigentlich das Gleiche. Ich würde es mit einem Projekt vergleichen, ja. Aber wer gut ist, der wird auch weiterkommen, ganz sicher.
Auch das ist ein interessanter Einblick. Und wenn man jetzt zum Ende kommt, dann wollen wir natürlich noch einen insgesamten Tipp für Studierende hören. Hast du den?
Unbedingt was suchen, indem er gut ist, weil es einem auch Spaß macht. Also jetzt nicht, ich studiere jetzt Physik, weil ich möchte jetzt das und das werden, weil der verdient so toll. Und dann quält man sich da 5 Jahre oder, weiß ich nicht, 6 plus 3, 9 Jahre oder 10 Jahre durch ein Studium, das keinen Spaß macht. Also das ist vermutlich, weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber sehr, sehr schwierig. Es muss schon eine Balance sein. Natürlich studiere ich jetzt nicht nur das, was Spaß macht, wenn die Berufsaussichten sehr schlecht sind. Das muss schon zusammenpassen, aber nicht zu sehr verbiegen und authentisch bleiben. Das wäre mein Tipp.
Wunderbar. Dann die letzte Frage. Würdest du nochmal Physik studieren, wenn du dich wieder entscheiden dürftest?
Also ich würde wieder so studieren. Das ist nicht die einzig richtige Art zu studieren, aber ich würde es wieder machen, ja.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses sehr interessante und sehr schöne Interview. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute und dass du weiterhin viel lernst in deinem Karriereweg bei Siltronic.
Vielen Dank.
Das war die 12. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns gerne an podcast@jtpg.de. Mein Name ist Konstantin und das Podcast-Team und ich würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid.